Ja. Ich wollte heute eigentlich Fortsetzung machen von unserem Familienthema. Aber das nächste Thema, was ich mir vorgenommen hatte, da wäre es hauptsächlich schwerpunktmäßig um das Thema Partnerwahl gegangen. Und jetzt habe ich mich heute Morgen so ein bisschen umgeschaut und habe festgestellt, dass dieses Thema doch die allermeisten hier nicht mehr so wirklich betrifft. Ich meine jetzt weniger nur diejenigen, die in dem Alter sind, dass sie sich einen Partner suchen, sondern auch, ich finde es wichtig, deswegen, also ich hatte schon vor, das am Sonntagmorgen zu machen, aber ich habe mir gedacht, es betrifft auch diejenigen von uns, die Kinder haben, die entweder in dem Alter sind oder in das Alter kommen. Und da finde ich es wichtig, dass wir unseren Kindern Werte mitgeben können und dass wir ihnen helfen können, gute Entscheidungen zu treffen. Aber das Thema wird man zu einem anderen Zeitpunkt nochmal nachholen. Ich habe heute Morgen jetzt einen Text rausgesucht aus dem Alten Testament, der auch ein bisschen was mit Familien zu tun hat. Werdet ihr gleich merken, der auch ein bisschen was mit Partnerwahl zu tun hat, werdet ihr gleich sehen, wo es aber, sage ich mal, der jetzt eher für uns als gesamte Gemeinde, denke ich, geeignet ist. Hat auch was mit Politik zu tun. Es geht um die Rückkehr der Juden aus dem Exil. Die kamen dann nach Jerusalem und haben dort die Stadt wieder aufgebaut und einen Tempel aufgebaut. Und irgendwann haben sie einen neuen Bund mit Gott geschlossen. Irgendwann haben sie gesagt, wir wollen, dass diese Beziehung zu Gott, die da kaputt gegangen ist, wieder erneuert wird. Das Volk ist ja nicht umsonst ins Exil geschickt worden. Wir haben da schon ganz oft darüber geredet und ich hoffe, dass wir das alle so wissen, dass Gott seinem Volk diese zwei Möglichkeiten vorgelegt hat und hat gesagt, ich lege euch heute vor Segen und Fluch, ihr könnt euch selber entscheiden. So, ihr könnt den Segen haben, wenn ihr euch an die Gebote haltet. Und ihr könnt den Fluch haben, wenn ihr euch nicht an die Gebote haltet. Und dann hat er ihnen gesagt, was alles passieren wird, wenn sie sich an die Gebote Gottes halten, dass ihr Vieh gut tragen wird, dass ihr Backtrog immer gefüllt sein wird, dass die Ernten gut sein werden, dass das Wetter passen wird, dass sie in Sicherheit leben vor ihren Feinden und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, wenn ihr euch nicht an meine Gebote haltet, dann wird Krankheit über euch kommen, es werden Seuchen kommen, es wird Missernten geben. Und letztendlich werde ich euch aus dem Land, was ich euch gegeben habe und was ich euren Vätern versprochen habe, wieder vertreiben. Und genau das ist passiert. Das Volk ist ins Exil gekommen. Und dann irgendwann sind sie wieder zurückgekommen in ihr Land. Und dann haben sie, nachdem so das Äußere alles vorbereitet war, haben sie einen Tag gehabt, wo sie sich neu Gott hingegeben haben. Und wo sie gesagt haben, so das, was unsere Väter falsch gemacht haben, das wollen wir jetzt richtig machen. Und ich möchte in Auszügen aus dem Nehemia Kapitel 10 lesen. Erstmal so den Anfang, dass wir das Umfeld nochmal so sehen. Nehemia 10, Vers 1. Wegen all dem schließen wir nun einen Vertrag und schreiben ihn nieder. Auf der gesiegelten Urkunde stehen die Namen unserer obersten Leviten und Priester. Und da kommt eine ganze Latte von Namen, die lese ich jetzt nicht alle vor, die da alle mit unterschrieben haben. Sie schließen sich, Vers 30, ihren führenden Brüdern an und verpflichten sich unter Eid und Schwur, das Gesetz Gottes zu befolgen, das durch Mose, den Diener Gottes, gegeben wurde und alle Gebote des Herrn, unseres Gottes, seine Vorschriften und Satzungen zu beachten und zu erfüllen. Und jetzt wird so ein bisschen, werden einige Gebote nochmal erwähnt. Wir werden das gleich miteinander lesen, zu was sie sich jetzt da verpflichten. Und was mir zunächst aufgefallen ist, ist, dass nicht alle Gebote aufgezählt werden. Also es fehlt zum Beispiel in dieser Aufzählung, die da anschließend kommt, das Verbot, andere Götter anzubeten. Aber ich dachte jetzt, wie interpretieren wir das jetzt? Ich sage ja immer, es ist interessant, was in der Bibel steht, aber es ist auch interessant, was nicht steht. Und wenn da jetzt nicht steht, dass sie keine anderen Götter anbeten dürfen, dann hat es einen Grund, dann hat es einen Hintergrund. Das haben sie nicht bloß einfach vergessen, sondern da steckt irgendwas dahinter. Warum ist das hier nicht erwähnt? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten in meiner Sichtweise, warum dieses Gebot hier nicht erwähnt ist. Das erste ist, es ist nicht so wichtig. Könnt ihr ja mal nachdenken. Wichtigste Gebot, sagt Jesus, also kann eigentlich nicht sein, dass es deswegen nicht dort steht. Das zweite ist, es ist so selbstverständlich, dass man es nicht mehr aufschreiben muss. Dritte Möglichkeit wäre, hat es einfach vergessen. Also schließe ich jetzt aber auch mal aus. Dass der Name Gottes geheiligt wird, dass Vater und Mutter geehrt werden, das sind alles Dinge, die da nicht drinstehen. Vermutlich haben sie sich einfach auf ein paar Dinge geeinigt, die auch in dieser Situation besonders wichtig waren und die in dieser speziellen Situation, in der sie waren, von besonderer Bedeutung waren. Die Betonung hier in diesem paar Versen, die wir gleich miteinander anschauen werden, die lag darauf, das Volk geistlich auszurichten, ihnen zu zeigen, was wirklich wichtig ist und dafür zu sorgen, dass das Volk in der Zusammensetzung, wie sie jetzt waren, dass das Bestand hatte, dass da nicht wieder irgendwas passiert, was den Bestand des Volkes irgendwie beschädigt. So. Und jetzt gehen wir weiter im Vers 31. Da lesen wir, und jetzt kommen wir auf den Punkt, der mit dem ursprünglich für heute geplanten Thema auch zu tun hat, nämlich mit der Partnerwahl. Kapitel 10, Vers 31. Wir werden unsere Töchter nicht den Völkern im Land zu Frauen geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne nehmen. Wäre einer der Punkte gewesen, den ich gerne versucht hätte, uns ans Herz zu legen, weil ich den wichtig finde. Ich stelle fest, dass wir an diesem Punkt, kompromissbereit geworden sind im Volk Gottes. Dass wir sagen, ja, die ist zwar nicht gläubig, aber die ist nett. Oder der ist zwar nicht gläubig, aber der ist irgendwie erfolgreich und gut, keine Ahnung. Und das ist was ich in der gesamten Bibel, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, anders finde. Jetzt könnten wir hier auch eine Zeugnisrunde machen. Von Leuten, die berichten können, wie gemischt gläubige Partnerschaften, möchte ich das jetzt mal nennen, in der Praxis so sind. Und ich glaube, dass die allermeisten, die diesbezüglich Erfahrungen gemacht haben, jedem raten würden, die Finger davon zu lassen und es nicht anzufangen. Es ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte, wenn die zwei Ehepartner, die eigentlich laut der Bibel ein Fleisch sein sollten und miteinander unterwegs sein sollten, wenn die eben nicht gemeinsam unterwegs sind, sondern wenn jeder in verschiedene Richtungen geht. Und Nehemia und Esra, die damals das Sagen im Volk hatten, die waren echt, echt scharf an dem Punkt. Ich möchte euch hier mal was vorlesen aus Nehemia Kapitel 13. Wenn du blättern möchtest, lass den Finger drin, wir werden nachher ins Kapitel 10 zurückkommen, aber ein paar Seiten weiter, Nehemia 13, da lese ich erstmal in den Vers 23 und dann Vers 25 und 26 dann. Da heißt es von Nehemia: Damals sah ich auch Juden, die Frauen aus Aschdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. Also Frauen, die aus der Gegend dort waren und die eben nicht den jüdischen Glauben hatten. Vers 25: Ich machte ihnen Vorwürfe und verfluchte sie. Einige von ihnen schlug ich und packte sie bei den Haaren. Ich beschwor sie bei Gott: Ihr dürft eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter zu Frauen für eure Söhne oder für euch selbst nehmen. Hat sich wegen solcher Frauen Salomo, der König Israels, nicht versündigt? Unter den vielen Völkern gab es keinen König wie ihn. Er wurde von seinem Gott geliebt, darum hatte ihn Gott zum König über ganz Israel gemacht. Aber selbst ihn haben die fremden Frauen zur Sünde verführt. In Esra, das lesen wir jetzt nicht, Kapitel 9, Vers 2 bis Vers 12, da ist im Prinzip, da werden allerdings nicht die anderen an den Haaren gezogen, sondern da rauft er sich selber den Bart und die Haare. Und wir sehen schon, für Nehemia und Esra war die Angelegenheit offensichtlich extrem wichtig, extrem gefühlsintensiv, sage ich jetzt mal. Sehr emotionale Geschichte. Ich würde es nur nicht empfehlen, das zu tun, andere Leute an den Haaren zu ziehen, sie zu schlagen und sie zu verfluchen. Ich denke, wir haben da andere Möglichkeiten, aber wir sehen, dass es dabei nicht um irgendeine Nebensächlichkeit geht, sondern dass ihnen das extrem wichtig war. Und die Beispiele, die wir in der Bibel haben von Menschen, die außerhalb ihres Glaubens, sage ich jetzt mal, geheiratet haben. Hier wird der Salomo angeführt, kannst du auch noch andere Begebenheiten finden. Ein König Ahab zum Beispiel, der die Isabel geheiratet hat oder so. Wir sehen, dass das nicht wirklich positive Beispiele sind. Es wird im Übrigen auch im Gesetz selber verlangt, also es war nun nicht was, was Nehemia und Esra irgendwie erfunden hätten, auch wenn es nicht in den 10 Geboten steht. Aber in 2. Mose 34, 15 und 16 heißt es, hüte dich, einen Bund mit den Bewohnern des Landes zu schließen, sonst werden sie dich einladen, wenn sie mit ihren Göttern Unzucht treiben und ihren Göttern Schlachtopfer darbringen und du wirst von ihren Schlachtopfern essen, du wirst von ihren Töchtern für deine Söhne Frauen nehmen, sie werden mit ihren Göttern Unzucht treiben und auch deine Söhne zur Unzucht mit ihren Göttern verführen. Der Punkt ist ja immer dasselbe und das ist das, was ich ja immer wieder auch bei Partnerschaftsseminaren versuche weiterzugeben. Es gibt in aller Regel auf Dauer keine gemischt gläubigen Partnerschaften. Es gibt ausnahmsweise, gibt sowas mal, aber üblicherweise wird es entweder dazu führen, dass einer der beiden gläubig wird, oder es wird dazu führen, dass derjenige, der gläubig ist, diesen Weg verlässt. Und jetzt kann man natürlich Statistiken aufmachen und sagen, ja, was passiert häufiger und wie groß ist das Risiko. Ich würde mich an dem Punkt einfach auf die Position zurückziehen, die wir in der Bibel finden, nämlich, dass Gott uns davor warnt, das zu tun. Wir können Freundschaften mit ungläubigen Leuten haben. Wir können Freundschaften mit Leuten haben, die jetzt nicht ungläubig sind, aber die den Glauben nicht ganz so ernst nehmen. Oder ich meine, da gibt es ja einen ganz fließenden Übergang. Das ist alles kein Problem. Wir können mit denen befreundet sein, solange wir keine Partnerschaft mit denen eingehen. Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich denke, wir sollen sogar Freundschaften schließen zu Menschen, die nicht im Glauben stehen. Wir sollen Kontakte suchen zu Nachbarn, zu keine Ahnung. Ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, in Vereine zu gehen und dort Kontakte zu haben, solange wir sicherstellen können, dass wir diejenigen sind, die prägen. Und nicht, dass wir diejenigen sind, die geprägt werden. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wenn ich feststelle, dass ich nicht stark genug bin, dass der Gruppendruck, was weiß ich, im Sportverein jetzt für mich zu groß ist, vielleicht Dinge zu tun, von denen ich weiß, dass sie nicht gut sind und die ich eigentlich nicht tun will, dann ist es vermutlich besser, mich zurückzuziehen. Aber wenn ich derjenige sein kann, der zum Beispiel in der Politik durch einen Gebetskreis oder was weiß ich was entsprechend verändern kann, Einfluss nehmen kann, dann finde ich das eine gute Sache, wenn wir das tun, wenn wir uns auf Festen sehen lassen oder wenn wir einen Kontakt zu Menschen haben, die nicht wirklich eine Beziehung zu Gott haben. Aber es ist keine gute Idee, sich mit jemandem zu verbinden, auf so eine Art und Weise, wie wir es hier lesen, der nicht dasselbe Ziel in seinem Leben hat wie wir. 2. Korinther 6, Vers 14 formuliert Paulus das so, beugt euch nicht mit Ungläubigen unter das gleiche Joch. Was haben denn Gerechtigkeit und Gesetzwidrigkeit miteinander zu tun? Was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Also hier benutzt Paulus das Bild vom Joch. Ich denke, die meisten von uns kennen das auf irgendeine Art und Weise. Das war, früher hat man das, als man noch keine Traktoren hatte, benutzt, um Tiere vor einen Pflug zum Beispiel zu spannen. Und das war so ein Stecken, sage ich jetzt mal, ein Holzgerät. Was man den Tieren auf den Nacken gelegt hat und wo man im Normalfall zwei zusammen gemacht hat, die dann gemeinsam den Pflug gezogen haben. Gibt vermutlich auch Joche, sagt man, Jochen, irgendwie sowas, mehrere Jochs. Wie heißt's jetzt? Jochs. Okay. Also was auch immer, die vielleicht auch bloß für einen Ochsen gedacht waren, aber typischerweise waren es eigentlich zwei. Und die haben dann eben diese Stange da über die Schultern bekommen und waren dann zusammengejocht. Deswegen spricht man auch von einem Jochochsen zum Beispiel. Also es waren dann eben zwei. Und da konnte dann, wenn der eine links wollte und der andere rechts, ja, ging halt nicht. Also entweder sie haben sich dann auf die Mitte geeinigt und sind gerade ausgegangen oder einer von beiden hat sich durchgesetzt. Vielleicht konnte Bauer dann ja auch noch irgendwas machen. Tatsache ist jedenfalls, dass das mit dem Joch Das heißt einfach, wo der eine Ochs hingeht, da geht die andere Kuh auch hin. Oder wo die eine Kuh hingeht, geht der andere Ochs mit. Du kannst da nicht mehr sagen, ja, wir machen das einfach getrennt. Kann man auch machen. Also auch in der Ehe kann man das machen. Dann geht die Ehe dann halt irgendwann auseinander. Aber wenn die Bibel hier dieses Joch als Beispiel nimmt dafür, dass wir uns zusammen jochen lassen mit Menschen, die unseren Glauben nicht teilen und davor warnt, dann hat es eben genau den Hintergrund, dass dieses Joch eben gemeinsam unterwegs ist. Und wenn ich meinen Partner nicht dazu überzeugen kann, mit mir auf dem Weg des Glaubens zu gehen, dann wird es letztendlich dazu führen, dass ich auf dem Weg gehe, den Gott eigentlich nicht für mich hat. In 1. Korinther 7, Vers 39 gibt Paulus uns nochmal so einen Hinweis, da heißt es, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei zu heiraten, wen sie will. Und dann geht's noch weiter. Nur geschehe es im Herrn. Können wir jetzt natürlich interpretieren, was das heißt. Nur geschehe es im Herrn. Wenn du den Zusammenhang liest, ist es für mich relativ offensichtlich, dass es heißt, die soll sich einen Partner raussuchen, der mit ihr im Herrn unterwegs ist, der mit ihr diesen Weg geht. Im Neuen Testament haben wir sehr oft den Fall, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, die schon verheiratet waren und dann gläubig geworden sind. Die hatten dann logischerweise Ehepartner, die dann zum Beispiel eben nicht mit ihnen zum Glauben gekommen sind. Sowas passierte ja leider auch. Manche haben sich dann gemeinsam bekehrt, das ist dann umso schöner. Aber im Neuen Testament geht es sehr, sehr oft auch um die Frage, wie gehen wir damit um, wenn einer der Partner gläubig wird und der andere diesen Weg nicht mitgehen will. Und dann ist die Anweisung für den gläubigen Teil, bleib bei deinem Partner, trenn dich nicht von ihm, wenn er oder sie das will. Wenn dein Ehepartner die Trennung will, dann darfst du dich trennen und du bist in solchen Fällen nicht gebunden. Aber wenn dein Ehepartner mit dir zusammenbleiben will, dann bleib zusammen. Das hat verschiedene Hintergründe, da möchte ich jetzt heute nicht drauf eingehen, das wird zu lang dauern. Hat auch was mit den Kindern zu tun und so. Aber das ist die Seite, die im Neuen Testament relativ oft beleuchtet wird. Das Problem, was wir heute oft haben, nämlich, dass jemand gläubig ist und sich einen Partner sucht, der diesen Glauben eben nicht teilt, das wird im Neuen Testament relativ selten angesprochen. Im Alten Testament dafür umso häufiger. Und möchte ich das einfach so mitgeben, für diejenigen, die noch einen Partner suchen, sucht ihr jemand, der mit dir auf den Weg geht, dass ihr euch gegenseitig helfen könnt und nicht einen, der dich auf die Seite zieht und dich womöglich, vielleicht nicht absichtlich, aber vielleicht auf Dauer doch vom Glauben wegzieht. Und ihr Eltern, ich weiß, wir haben das nicht immer im Griff. Unser Erster hat sich jetzt eine Freundin gesucht. Da hat er uns auch nicht gefragt. Gut, er hat hoffentlich eine gute Wahl getroffen. Gläubig ist sie auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Letztendlich haben wir das nicht so im Griff. Und trotzdem können wir unsere Kinder prägen. Wir können mit ihnen sprechen, können Werte in sie reinlegen. Und vielleicht auch mal über den Punkt mit ihnen reden. Oder mit den Enkeln. Manche von euch, da sind es nicht die Kinder, sondern die Enkel. Je nachdem. Also wollen wir uns das zu Herzen nehmen. Jetzt gehen wir zurück ins Kapitel 10, Nehemia, Kapitel 10, Vers 31 haben wir gerade gelesen. Jetzt kommt der Vers 32. Jetzt geht's um ein anderes Gebot, wo sie sich auf die Fahnen schreiben, wir wollen das befolgen. Das vierte Gebot, nämlich der Sabbat zu halten. Vers 32, wenn die Völker des Landes Waren, besonders Getreide jeder Art, am Sabbat zum Verkauf anbieten, werden wir ihnen am Sabbat oder an einem anderen heiligen Tag nichts abnehmen. Wir verzichten in jedem siebten Jahr auf den Ertrag des Bodens und auf jede Schuldforderung. Also, jetzt können wir natürlich an dem Punkt uns fragen, inwiefern ist das für uns bindend? Also, jetzt sonntags. Wir gehen sonntags nicht essen, weil wir damit ja was kaufen. Wir gehen nicht an die Tankstelle. Was machen wir sonst, was kann man sonntags? Gut, wenn irgendein Geschäft am Sonntag offen hat, wir gehen sonntags da nicht zum Einkaufen. Und alle sieben Jahre kündigen wir und arbeiten ein Jahr lang nichts. Und jedes siebte Jahr gehen wir zur Bank und sagen, die Schulden, die ich bei euch habe, die sind jetzt weg. Wir merken schon, irgendwie scheint die Umsetzung dieser Vereinbarung in unserer heutigen Welt ein bisschen schwierig zu werden. Wir können es doch nicht andersrum machen und sagen, die Schulden, die andere bei mir haben, die erlasse ich ihnen jedes siebte Jahr. Ich weiß nicht, ob jemand Schulden bei dir hat. Also, wir merken schon, das ist in Teilen ein bisschen schwierig umzusetzen. Das mit dem Sabbat könnten wir sicher hinbekommen, dass wir dort nichts kaufen, nichts einkaufen. Man kann sich jetzt auch fragen, wie ist das überhaupt mit dem Sabbat? Sind wir überhaupt verpflichtet, den Sabbat zu halten? Muss es der Sonntag sein? Ich weiß nicht, wer von euch hatte schon mal mit Adventisten zu tun? Ein paar? Wenige. Okay. Also ich hatte eine Studienkollegin, die Adventistin war, und mit der bin ich dann ab und zu auch mal zu ihnen in den Gottesdienst gegangen. Die sind in meinen Augen absolut gläubig und gehen einen guten Weg, haben ein paar Besonderheiten, wo ich sage, da kann ich nicht dahinter stehen. Die halten das Gesetz sehr, sehr streng und essen dann auch kein Schweinefleisch und halten den Sabbat, eben den Samstag, nicht den Sonntag. Die haben Gottesdienst auch am Samstag, nicht am Sonntag. Wir haben auch in der Ulmer Gemeinde jemanden, der früher bei den Adventisten war. Und mit denen kannst du auch trefflich darüber diskutieren, ob man nun einen Ruhetag halten muss oder ob es der siebte Tag sein muss, also sprich der Samstag. Ich bin an dem Punkt zu der Entscheidung gekommen und deswegen feiern wir auch Gottesdienst am Sonntag, wie im Übrigen die fast gesamte Christenheit, dass es nicht so entscheidend ist, welchen Tag in der Woche wir frei machen, sondern dass es entscheidend ist, dass wir einen Tag in der Woche frei machen. Die Adventisten die nennen sich ja Siebenten-Tags-Adventisten, weil ihnen das ganz, ganz wichtig ist, so wichtig, dass es eben ihren Namen auch noch mit aufgenommen haben. Und auch die Juden, die halten den siebten Tag, also den Samstag. Und das ist ihnen total wichtig, weil Gott auch gesagt hat, das soll ein Bund sein für alle Ewigkeiten und so. Was ich sehe ist, im Gegensatz zu dem ersten Teil, wo es um die Partnerschaften ging, um das den fremden Göttern dienen, um, wie es im Alten Testament immer wieder verglichen wird, um Unzucht mit fremden Göttern. Da sehen wir, dass das sehr wohl im Neuen Testament aufgegriffen wird, dass wir Regelungen haben, Ermahnungen haben, dass man das nicht tun soll, dass es in diesem berühmten Beschluss des Apostelkonzils, Apostelgeschichte 15, auch bewusst nochmal erwähnt wird, Unzucht und Götzendienst eben zu vermeiden. Das würde jetzt diesen ersten Teil auf jeden Fall mit abdecken. Während im Neuen Testament nirgends davon gesprochen wird, dass wir den Sabbat, also den siebten Tag, halten müssen. Und das in diesem Beschluss von Apostelgeschichte 15 auch nicht vorkommt. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass es nicht so wichtig ist, dass wir den siebten Tag halten, also den Samstag, sondern dass wir einen Ruhetag halten. Darüber habe ich mich auch schon mit Männern Gottes gestritten, die gesagt haben, wir müssen überhaupt keinen Ruhetag halten. Und solange noch eine Seele unerrettet ist, gibt es keine Ruhe für uns. Das sehe ich anders. Und in so einer Zwischenzeit bin ich durch meine Lebensumstände auch veranlasst, auf jeden Fall meinen Sabbat anders zu halten als früher. Ich erzähle euch vielleicht ganz kurz, wie ich das früher gemacht habe, als ich noch in Anführungszeichen ein normales Leben geführt habe. Während der Schule und auch später im Studium war es für mich vollkommen klar, dass ich sonntags nicht lerne. Das war damals meine Arbeit als Schüler und als Student, war das sozusagen mein Beruf, mein Alltagsgeschäft sozusagen. Und ich habe mir gesagt, es ist einfach eine Frage der Planung, es ist eine Frage der Disziplin, zu sagen, was ich am Sonntag lernen kann, das kann ich eventuell auch einen Tag früher lernen oder einen Tag später, aber am Sonntag wird nicht gelernt. Und ich habe sowohl meine Schule geschafft, als auch mein Studium, und es ist möglich. Und deswegen würde ich euch das sehr empfehlen, wenn ihr Schüler oder Student seid, haltet euch den Sonntag frei. Auch später habe ich versucht, diesen Sonntag, der für mich jetzt eben der freie Tag war, diesen Feiertag zu halten. Habe das auch an meine Kinder so weitergegeben, die sich, soweit ich es jedenfalls mitbekomme, großteils auch daran halten. Die kriegen jetzt von mir keine Züchtigung, was weiß ich, wenn sie das nicht tun oder so. Aber das ist ein Wert, den wir einfach zu Hause so gelebt haben, den wir versucht haben, ihnen weiterzugeben. Jetzt gibt es natürlich auch Berufsgruppen, bei denen ist es schwierig, sonntags nicht zu arbeiten, zum Beispiel Krankenschwestern oder Köche. Bitte? Pastoren, ja, das auch. Deswegen spricht man ja vom Pastorensonntag. Das ist der Montag bei den meisten Pastoren. Genau. Was weiß ich, Soldaten, Polizisten. Okay. Ja. Also er hält den Sonntag. Ja gut, also dann zählt er nicht zu der Berufsgruppe. Deswegen, also das ist jetzt natürlich eine Frage. Ich hätte jetzt auch zum Beispiel Verständnis, wenn der Politiker sagt, die Leute, mit denen ich mich treffen will, die haben am Sonntag Zeit. Die haben unter der Woche keine Zeit, deswegen treffe ich mit denen am Sonntag, mache unter der Woche einen Tag frei. Wie auch immer man das nun regeln will. Ich persönlich denke, wenn du jetzt eben zu diesen Berufsgruppen zählst, die einfach gar keine Wahl haben, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, sonntags haben alle Polizisten frei. Ja, ihr lacht jetzt schon, weil es vollkommen offensichtlich ist, dass es so nicht funktioniert. Oder eben auch sonntags haben alle Krankenschwestern und alle Ärzte frei. Ist schwierig. Also Israel ist da in einer gesegneten Lage. Die Christen machen am Sonntag frei, die Juden machen am Samstag frei und die Moslems machen am Freitag frei. So, da funktioniert alles ganz perfekt. Also das ist ein echter Vorteil in Israel. Die können also das gesamte Wochenende abdecken ohne Probleme und es ist immer jemand da, der Schicht hat. In Deutschland, gut, wir gehen jetzt mal davon aus, wir können jetzt noch nicht sagen, ist gut, dass jetzt die ganzen Einwanderer kommen, das sind hauptsächlich Moslems, die können dann am Freitag frei machen und am Sonntag arbeiten. Weiß ich jetzt nicht, ob das ein Grund wäre, diese Zuwanderung positiv zu sehen. Aber für uns stellt sich ja trotzdem das Problem, wie gehen wir damit um? Wenn dein Chef zu dir sagt, am Sonntag wird gearbeitet, dann kannst du ja nicht sagen, du, ich Christ, ich sonntags nichts arbeite. So, oder du sagst, okay, dann arbeite ich halt sonntags, mach dafür einen anderen Tag frei. Ich persönlich sage, jetzt kommen wir auf den Pastor, ich muss sonntags auch arbeiten, obwohl man könnte jetzt darüber streiten. Manche sagen ja, Pastoren haben 7 Tage die Woche frei, aber es ist nur eine andere Frage. Ich muss sonntags arbeiten, deswegen mache ich an einem anderen Tag frei. Jetzt ist bei mir persönlich noch so, und jetzt zeige ich euch, wie weit die Freiheit inzwischen bei mir geht. Durch die 3 Arbeitsstellen, die ich habe, ist es für mich schwierig, einen ganzen Tag frei zu machen. So, was ich in dem Gebot sehe und wo ich sehe, warum das seinen Sinn hat und wo das begründet ist, ist, dass Gott sagt, am 7. Tag ist Ruhe. Das heißt, wir brauchen einen Unterschied zwischen Arbeit und Ruhe. Wir brauchen Erholungszeiten. Und das ist das, wo für mich jetzt der Sinn drin liegt, wo ich sage, wenn du am Sonntag arbeiten musst, dann guck, dass du einen anderen Tag frei hast. Das ändert sich ja dann bei vielen Leuten auch, die Schicht arbeiten. Die haben an einem Sonntag mal frei und mal nicht. Und dann können sie es an einem Tag mal so machen oder in einer Woche mal so und der anderen anders. Aber wir können das im Prinzip halten, wie wir wollen. Wichtig ist nur, dass wir zur Ruhe kommen. Und das ist jetzt bei mir zum Beispiel so, dass ich sage, ich versuche mir eben Zeiten frei zu blocken, wo ich sage, da habe ich meine Ruhe. Das ist bei mir im Normalfall nachmittags. Das funktioniert bei mir relativ gut. Oder es gibt eben auch mal Tage, die fast frei sind, wo das auch noch einigermaßen geht. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist nicht wichtig, welchen Tag du hältst. Es ist auch nicht sonderlich wichtig, ob das jetzt der Samstag oder der Sonntag ist oder sowas. Wichtig ist nur, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir unsere Ruhezeiten einplanen und dass wir nicht 7 Tage die Woche arbeiten, 7 Tage die Woche das Rad drehen. Und das ist für mich der Hintergrund von diesem Gebot des Feiertags. Ich weiß auch von Bauern, die gesagt haben, sonntags wird nicht gearbeitet. Nicht gemolken ist wahrscheinlich schwierig, oder? Also das wird vermutlich nicht so wirklich gehen, aber mit den Feldern, da habe ich schon mitbekommen, das sagen dann manche, okay, heute ist schön Wetter, Montag soll es regnen, es wird trotzdem nicht geerntet. Und das finde ich mutig, würde ich nie von jemandem verlangen, aber finde ich mutig und ich kenne Leute, die gesagt haben, sie ziehen das so durch und sie machen gute Erfahrungen damit. Also wie auch immer, richtet euch in eurem Leben ein, haltet euch an dieses Feiertagsgebot, da liegt echt ein Segen drauf. Und wenn es irgendwie geht, haltet ihr eben den Sonntag oder von mir aus auch den Samstag. Und Das ist jedenfalls für mich etwas, was weniger dazu da ist, dass wir Gott eine Freude machen. Also natürlich, wenn wir sagen, wir gehen am Sonntag auch in Gottesdienst, was auch eine gute Tradition ist, weil der Sonntag frei ist, der Tag des Herrn, wo wir uns Zeit nehmen zum Gebet, zum, keine Ahnung, Gemeinschaft haben in der Familie, Gemeinschaft haben mit Gott und so, das würde es dann auch wirklich tun. Aber das kann man theoretisch auch an anderen Tagen tun. Insofern kein wirkliches Problem. Und es ist eigentlich nicht für Gott, sondern es ist eigentlich für uns. Also natürlich kann man jetzt sagen, es ist der Tag des Herrn, wird ja auch so in manchen Schriften jetzt genannt, eben der Sonntag, der Tag des Herrn. Und trotzdem denke ich, dass der Sonntag eingerichtet oder der Ruhetag eingerichtet wurde, ist weniger, dass Gott die Ruhe braucht, als dass wir die Ruhe brauchen. Ich habe mir sowieso überlegt, wenn es heißt, am siebten Tag ruhte Gott von seinen Werken, da ist für mich die Frage, hat Gott die Ruhe nötig gehabt? Können ja mal drüber nachdenken, ob der allmächtige Gott, dessen Kraft nie erlahmt und der immer gleich, der nicht schläft und nicht schlummert und so, ob der einen Tag Ruhe braucht. Also ich gehe mal davon aus, dass der Tag für uns eingerichtet worden ist und nicht für ihn. So, und jetzt kommen wir noch in den Versen 33 bis 35. Da geht es um Abgaben für den Tempel. Also auch wieder in diesem Schriftstück, was sie unterschrieben haben in Nehemia 10, da schreiben sie Folgendes. Ferner übernehmen wir die Pflicht, jährlich ein Drittschekel für den Dienst im Haus unseres Gottes zu geben, für die Schaubrote, das tägliche Speisopfer, das tägliche Brandopfer, für die Opfer an den Sabbaten, Neumondtagen und Festen, für die Weiheopfer und die Sündopfer, durch die man Israel Sühne verschafft, und für alle Arbeiten im Haus unseres Gottes. Die Lieferung des Brennholzes haben wir ausgelost unter den Priestern, dem Leviten und dem Volk. Jede Familie soll es jährlich zu der für sie bestimmten Zeit zum Haus unseres Gottes bringen. Es soll auf dem Altar des Herrn unseres Gottes brennen, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. So, die haben sich also vorgenommen, im Tempel, da gibt's Dienst, und dieser Dienst, der muss irgendwie gemacht werden, und da haben sie einen Plan gemacht. Jede Familie soll es jährlich zu der für sie bestimmten Zeit zum Haus Gottes bringen. Also, da war dann eben eingeteilt, in der ersten Woche des Jahres war die Familie Müller dafür zuständig, in der zweiten Woche des Jahres war die Familie Meier zuständig und in der dritten Woche die Familie Huber, Entschuldigung. Das sind halt so die gebräuchlichsten, ich hätte jetzt auch Schneider sagen können oder so. Da haben wir auch jemanden da, also wie auch immer. Ist vollkommen egal, in den Wochen, die haben sie jedenfalls verteilt, haben einen Plan gemacht, damit die Arbeiten im Haus Gottes richtig vorwärts gehen. Und jetzt haben wir gedacht, eigentlich wie heute. Wir haben auch Dienste im Haus des Herrn. Also wir opfern nicht mehr und wir brauchen auch kein Brennholz. Wir bekommen Gas, frei Haus geliefert. Und ab und zu muss man trotzdem nach der Heizung gucken. Ja, passiert immer mal wieder was. Man muss ab und zu mal was im Haus machen, man muss was streichen, man muss was sauber machen. Und dann gibt es eben noch so andere Dienste, die wir noch eingeführt haben. Nämlich, dass es nach dem Gottesdienst was zu essen und zu trinken gibt. Wir brauchen Kindergottesdienst-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben unter der Woche noch verschiedene Dienste an den verschiedenen Gruppen. Und ihr seht, da gibt es immer wieder Leute, die sich da einbringen müssen. Und da gibt es Dinge, die werden immer wieder von den gleichen Leuten gemacht. Das gab es im Heiligtum auch. Da gab es die Leviten und die Priester. Die Priester hatten ihren Dienst, den sie versehen haben. Die Leviten hatten ihren Dienst, für den sie eingeteilt waren. Und so gibt es auch bei uns in der Gemeinde Dienste, wo du fest eingeteilt bist, wo du immer wieder in einer bestimmten Reihenfolge dran bist. Also jetzt zum Beispiel unsere Kindergottesdienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt heute im Dienst sind, die sind alle 2, 3, 4, 5 Wochen dran, je nachdem, wie das bei ihnen in der Gruppe eingeteilt ist. So wie bei den Leviten halt auch. Die hatten so ihre Dienstpläne. Und dann gibt's eben auch Dienste, die nicht ganz so häufig vorkommen, wie zum Beispiel Brennholz in die Gemeinde zu bringen. Oder eben hier sauber zu machen. Und da machen wir auch einen Plan. Und da wäre es schön, wenn sich einfach jede von unseren Familien auch daran beteiligt. Ich denke, jeder schätzt es, wenn unser Haus sauber ist. Also wäre es auch schön, wenn jeder sich daran beteiligt, damit es sauber aussieht. Dann gibt's den Bistroplan. Im Bistroplan habe ich gehört, da klaffen auch immer wieder Lücken. Was dann dazu führt, dass es dann halt... Gut, Kaffee, glaube ich, gibt's immer, weil immer irgendein Süchtiger da ist, der für den der Leidensdruck zu groß wäre ohne Kaffee. Aber dann gibt's halt keine leckeren Kuchen oder was weiß ich was. Aber ich würde euch doch auch ermutigen, da euch in den Plan einzutragen und dafür zu sorgen, dass die Zeit nach dem Gottesdienst, wo wir miteinander Gemeinschaft haben wollen, wo wir miteinander reden wollen, einfach auch eine Zeit ist, die man richtig genießen kann und wo so dieses mir wird nichts mangeln und er führt mich an frisches Wasser und auf saftige Weiden und so, dass das eben auch hier an dieser Stelle ausgedrückt wird. Genauso mit dem Putzen, genauso mit verschiedenen anderen Diensten, die es hier in der Gemeinde gibt, dass wir das entsprechend regeln. Dann gab es ab Vers 36 noch so eine Regelung, zu denen sie sich verpflichtet haben. Ferner bringen wir jährlich zum Haus des Herrn die ersten Erträge unserer Felder und die ersten Erträge aller Baumfrüchte, unsere erstgeborenen Söhne und die ersten Jungen unseres Viehs, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Die ersten Jungen unserer Rinder und Schafe bringen wir zum Haus unseres Gottes für die Priester, die im Haus unseres Gottes Dienst tun. Den Erstanteil von unserem Brotteig und von den Früchten aller Bäume sowie von Wein und Öl bringen wir für die Priester in die Kammern des Hauses unseres Gottes. Fand ich auch interessant, da ist jetzt noch nicht mal vom Zehnten die Rede, der kommt auch noch gleich, sondern da geht's um die Erstlinge. Wir haben diese Praxis bei uns eigentlich nicht. Also wir bringen entweder alle Kinder, um sie zu segnen, haben wir hier des Öfteren schon gehabt, dass Kinder gebracht werden, dass sie gesegnet werden sollen. Im Gegensatz zu den Tieren gehe ich mal davon aus, dass sie die Erstgeborenen nicht geschlachtet haben, weil das was ist, was Gott gesagt hat, dass er das nicht haben will, sondern dass sie die einfach gebracht haben, um sie zu segnen. Wir tun das mit allen Kindern, weil wir denken, dass es allen Kindern gut tut. Wir bringen auch nicht die ersten Äpfel, die wir ernten in die Gemeinde oder irgendwie sowas, weil das bei uns einfach anders strukturiert ist und weil das bei uns so in dieser Form keinen Sinn macht. Und trotzdem habe ich mir gedacht, dass es mit den Erstlingen irgendwie schon eine interessante Wahrheit ist. Wenn du zum Beispiel dir vornimmst, dass du jeden Monat entweder die Gemeinde oder ein bestimmtes Projekt unterstützen möchtest, dann kannst du das halt so machen, dass du sagst, okay, ich bekomme mein Geld und am Ende des Monats, wenn ich dann sehe, dass das Geld noch reicht, dass noch was übrig ist, dann gebe ich von dem, was übrig ist, noch was ab. Das ist eine Möglichkeit, wie man das handhaben kann. Aber das, wie ich es aus dem Wort Gottes sehe, funktioniert es eigentlich andersrum. Nämlich, dass ich sage, wenn ich mein Gehalt bekomme, dann gebe ich erstmal die Dinge, zu denen ich mich verpflichtet sehe, Gott gegenüber, die gebe ich dann erstmal ab, damit auf jeden Fall die Dinge, die ich mit Gott vereinbart habe, dass die mal auf jeden Fall geklärt sind. Und den Rest des Monats, den komme ich dann mit dem aus, was dann eben noch da ist. Deswegen, wenn ich zum Beispiel über Finanzen lehre, dann zeige ich ganz oft diese Finanzpyramide. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Das ist so ähnlich wie die Ernährungspyramide. Kennt ihr vielleicht mit diesen, unten ist, glaube ich, Getreide. Darüber kommt. Und da ist Gemüse. Das glaube ich an ihrem Leben. Also gut, wir unterhalten uns über die Ernährungspyramide. Später bei der Finanzpyramide weiß ich, was unten ist. Unten sind die Verpflichtungen. Das ist Miete. Das ist Gas, Strom, Wasser, Telefon, Dinge, an denen ich im Prinzip nichts drehen kann. Kreditraten und sowas, die sind unten drin. Darüber, da kommen dann die Sachen, die ich, wo ich einen Einfluss drauf habe, wie viel das ist. Also zum Beispiel Kleidung, Essen, auch Verbrauch vom Auto, also tanken und sowas, das ist da drüber. Und dann ganz oben, das Sahnehäubchen sozusagen, ist dann Urlaub, Essen gehen, was weiß ich was. Und das ist eben auch was, wo man eben, wenn man eine Finanzplanung macht, so in dieser Art und Weise machen sollte, dass man erstmal die Dinge einplant, an denen ich nichts ändern kann. Dann kommen die Dinge, wo ich sage, da habe ich ein bisschen Luft, da kann ich planen, ob es besser oder schlechter geht. Und dann, wenn noch was übrig ist, dann mache ich die Dinge, die noch oben drauf sind. So, wo gehören jetzt da dann nach diesem Prinzip der Erstlinge, wo gehören da die Abgaben rein? An das Haus Gottes. Kann das sein, dass das leiser wird? Nein. Okay, alles gut, alles gut. Genau, die gehören ganz unten rein. Also das heißt, das sind Dinge, da sage ich nicht, wenn noch was übrig ist, gebe ich was ab. Da können wir jetzt zum Beispiel sagen, dass oben rein, da wo Urlaub und Geschenke und sowas ist, dass ich sage, da kommen eben Dinge rein wie besondere Opfer. Wenn ich noch Geld übrig habe, dann gebe ich halt mal an die Mission oder was weiß ich was, wo ich jetzt mich nicht verpflichtet habe, was zu geben, da kann ich dann, wenn was übrig ist, noch was geben. Aber ansonsten gebe ich die Erstlinge. Das heißt, dann, wenn noch alles da ist, dann gebe ich das ab und vertraue drauf, dass Gott für mich sorgen wird, so wie er es zugesagt hat. Und jetzt kommt zum Schluss noch der 10. Vers 38 bis 40. Den Leviten geben wir den 10. vom Ertrag unseres Bodens. Die Leviten selbst erheben den 10. an allen Orten, wo wir das Feld bebauen. Wenn die Leviten den 10. erheben, soll ein Priester, ein Nachkomme Aarons, die Leviten begleiten. Die Leviten bringen dann den 10. vom 10. zum Haus unseres Gottes in die Vorratskammern. In diese Kammern nämlich bringen die Israeliten und die Leviten die Abgaben an Getreide, Wein und Öl. Dort sind die Vorratsbehälter des Heiligtums, der Priester, die Dienst tun, der Torwächter und Sänger. So, ich möchte jetzt heute Morgen nicht über Geld predigen. Wir werden in den nächsten Wochen allerdings das Thema nochmal ein bisschen ausführlicher behandeln. Weniger, weil uns das Geld ausgeht, als vielmehr, weil wir ein ehrgeiziges Ziel haben für die Zukunft. Diejenigen von euch, die gespendet haben und die vom Helmut nachher so einen Dankebrief bekommen, die werden das auch da nochmal lesen können. Vielleicht möchte ich einfach die Gelegenheit auch mal benutzen, mich von hier vorne zu bedanken für all diejenigen, die uns in aller Treue unterstützt haben. Ich kann nun nicht einschätzen, und das möchte ich auch gar nicht, ob das nun ein Schärflein war oder ob das ganz viel war. Das weiß jeder von euch, wie viel ihr geben konntet und gemacht habt. Wir sind jedenfalls dankbar für große und kleine Beträge, die uns geholfen haben, unsere Arbeit hier zu machen. Und auch da nochmal, nicht ihr gebt uns, wer auch immer uns ist, sondern wir geben uns. Also es ist unsere Gemeinde. Wir möchten, dass die vorwärts kommt und dass das, was wir auf dem Herzen haben, was Gott uns aufs Herz legt, dass wir das auch umsetzen können. Und da ist schon ein Ziel, was wir haben. Ich meine, heute haben wir noch etwas Platz. An sonstigen Sonntagen sieht sie etwas enger aus. Und da stellen wir schon fest, wäre es gut, wenn wir diesbezüglich vielleicht ein bisschen mehr Platz hätten. Und unser Ziel war es eigentlich schon immer, wenn die Gemeinde mal groß genug ist und die Finanzen einigermaßen passen, dass wir dann versuchen, ohne die Miete von unten auszukommen, um das jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren. Und das wäre schon ein Ziel, was jetzt so langsam in greifbare Nähe rückt. Und wo wir einfach schauen würden, dass wir die Verbindlichkeiten, die momentan unten noch in unserer Pyramide drin sind und mit denen wir einfach rechnen müssen, das sind ungefähr 3.000 Euro im Monat, dass wir die einfach anderweitig abdecken, dass wir den Kredit entweder soweit abzahlen, entweder durch Spenden oder durch Privatkredite oder wie auch immer, dass da unsere monatliche Belastung so gering wird, dass wir das auch ohne Miete stemmen können. Und dann könnten wir uns im ganzen Haus ausbreiten. Und das wäre natürlich eine ganz schöne Geschichte. Aber da werden wir dann bei Gelegenheit, ich denke vor allem an dem Gemeindeabend, den wir in den nächsten Wochen haben werden, wo wir euch ja über die Finanzen ein bisschen genauer unterrichten, nochmal ein bisschen mehr darüber reden. Ansonsten ist einfach ganz, ganz wichtig, wie das im Alten Testament geregelt war, fand ich total interessant. Es gab 12 Stämme. 11 dieser Stämme hatten Land, also damals war einfach eine ländlich geprägte Gesellschaft. 11 dieser Stämme haben quasi gearbeitet, haben Vieh angebaut, sage ich schon. Viehzucht betrieben. Die anderen haben die Felder bestellt und so. Und die Einnahmen, die es da eben so gab, diese 11 Stämme haben 10% ihrer Eingaben abgegeben, sodass der 12. Stamm, die Leviten, die kein eigenes Land hatten und die für den Dienst am Hause Gottes abgestellt waren, damit die versorgt werden konnten. Und dann habe ich kürzlich mal die Zahlen nachgelesen und habe festgestellt, dass es gar nicht 1:11 war, weil die Leviten ein kleinerer Stamm waren und so war vermutlich auch genügend Geld übrig, um fürs Haus Gottes selber noch Versorgung zu haben. Und im Prinzip versuchen wir das hier auch ähnlich zu machen. 10 Familien können einen Pastor ernähren. Okay, wir sind ein bisschen mehr wie 10 Familien und wir haben kein ganzes Pastorengehalt. Also da denke ich mir manchmal, biblisch gesehen haben wir da viel Luft. Wir haben natürlich auch anders strukturierte Ausgaben und so, aber ist heute auch nicht mein Thema. Aber die haben sich damals einfach verpflichtet, das so zu machen, weil sie gesagt haben, wir möchten, dass der Dienst im Hause Gottes richtig funktioniert. Und deswegen verpflichten wir uns, uns an das zu halten, was im Übrigen auch im Gesetz so vorgeschrieben war. Und wenn wir das jetzt so zusammennehmen, dann haben sie gesagt, okay, wir möchten, dass der Dienst im Heiligtum richtig funktioniert, wir möchten, dass im Haus Gottes alle Dienste, die da gemacht werden müssen, dass die gut gemacht werden können. Wir wollen schauen, dass wir geistlich auf Kurs bleiben, wir wollen uns nicht mit irgendwelchen fremden Göttern einlassen, mit fremden Völkern einlassen. Und wir wollen den Feiertag heiligen, wir wollen einen Tag in der Woche als Ruhetag und als Tag für Gott auf die Seite setzen. Und das hängt für mich alles damit zusammen, dass sie gesagt haben, wir wollen uns geistlich einfach neu ausrichten, neu auf Linie bringen. Wir wollen, dass geistlich die Sache einfach klar läuft. Unsere Vorväter, die haben da große Fehler gemacht und deswegen haben wir große Probleme bekommen und wir wollen sicherstellen, dass es nicht mehr passiert. All die anderen Sachen mit dem Nicht-Stehlen und Nicht-Betrügen und sowas, das ist auch wichtig, aber die geistliche Ausrichtung war ihnen an diesem Punkt am allerwichtigsten. Dass sie hier das Volk und die Gesellschaft, die sie da neu aufgebaut haben, dass sie die auf eine saubere Grundlage stellen. Und so heißt es eben am Schluss, auch im Vers 40, im 10. Kapitel Nehemia, so werden wir das Haus unseres Gottes nicht im Stich lassen. Also das war für sie einfach so dieser Grund, das so zu machen. Es geht hier eindeutig um eine geistliche neue Ausrichtung und diese Ausrichtung einfach beizubehalten. In dem Punkt möchte ich jetzt mit dem Text aufhören und möchte uns einfach nur mal so persönlich fragen. Die Leute damals haben einen Vertrag geschlossen, die haben unterschrieben, die haben gesagt, jawohl, wir verpflichten uns dazu. Ich weiß, dass unsere Jugend in Ulm hat sowas Ähnliches schon mal gemacht. Ich weiß nicht, habt ihr in Laubheim sowas auch mal gemacht, dass Mitarbeiter oder Jugendliche, keine Ahnung, irgendeinen Kodex, habt ihr noch nie gemacht. Also muss man auch nicht unbedingt machen, kann man aber mal machen. Wir haben das jetzt nicht vor, in unserer Gemeinde so schriftlich zu machen. Aber was ich schön finden würde, ist, wenn wir uns jetzt persönlich einfach verpflichten. Vielleicht nimmst du dir jetzt nicht alle Punkte, aber so irgendwas, wo der Heilige Geist zu deinem Herzen gesprochen hat. Und ich bin sicher, dass für jeden von uns in irgendeinem Punkt was war, wo der Heilige Geist dich ermahnt hat oder ermutigt hat, wo er dich bestätigt hat, sei das nun zu sein, keinen ungläubigen Partner zu nehmen oder für deine Kinder keine ungläubigen Partner zu nehmen oder deine Ehe, deine Freundschaft vorbildlich zu leben oder am Sonntag nicht zu arbeiten oder nicht zu lernen oder einen freien Tag unter der Woche eben einzuhalten, wenn es nicht anders geht. Oder dich daran zu beteiligen, dass im Heiligtum das Feuer nicht ausgeht oder der Kaffee oder der Kuchen oder dass es dort immer sauber ist. Oder dich das Reich Gottes etwas kosten zu lassen oder mit dem Zehnten einfach nochmal zu gucken, passt es eigentlich noch mit deinem Gehalt zusammen oder hast du überhaupt noch nie angefangen, den Zehnten zu geben. Gottes Anliegen wichtiger zu nehmen als dein Haus, dein Auto, dein Garten, deine Karriere, deine Familie oder dein Hobby. Oder dich mit jemandem zu versöhnen oder jemanden um Vergebung zu bitten oder nicht schlecht über andere zu reden oder mehr Zeit mit Gott zu verbringen oder überhaupt mit Gott anzufangen. Weiß nicht, was es ist, wo der Heilige Geist den Finger bei dir draufgelegt hat. Aber ich würde es einfach schön finden, wenn wir uns eine kurze Zeit nehmen, wo wir einfach still sind, wo wir das auf uns wirken lassen, wo wir hören, was Gott uns zu sagen hat oder was er gesagt hat, dass wir es nochmal festmachen und dass wir Gott einfach auch eine Antwort geben. Und ich denke, wir könnten das jetzt laut machen, aber ich denke persönlich, es ist sinnvoll, wenn wir das jetzt einfach für uns in aller Stille tun, dass wir für uns persönlich diese Entscheidungen treffen, die jetzt für uns dran sind, wo Gott zu uns gesprochen hat. Dass wir mit Gott einen Bund machen. Die Dinge, die dir wichtig geworden sind, wo du dran bist, wo du angesprochen bist von Gott. Und dass du sagst, Gott, ich unterschreibe das jetzt in Gedanken, ich mache diesen Bund mit dir und ich möchte an diesem und jenem Punkt einfach deine Wege gehen. Ich möchte mich daran halten. Ich möchte wie die Israeliten damals hier einen Bund mit dir schließen, dass an dem Punkt es in meinem Leben einfach geistlich sauber zugeht. Lass uns einfach ein, zwei Minuten das in der Stille tun vor Gott und dann wollen wir diesen Gottesdienst abschließen. Vater, wir danken dir, dass du einen Bund mit uns machen möchtest. Wir danken dir, Herr, dass du einen Schritt auf uns zugekommen bist und dass du für uns da warst und immer noch für uns da bist, Herr, dass du Interesse an uns hast. Herr, und ich möchte jetzt einfach bitten für jeden Einzelnen, der jetzt eine Entscheidung getroffen hat für sich in seinem Herzen, dass du ihm, dass du ihr hilfst, diese Entscheidung mit Leben zu füllen, sich an diese Entscheidung zu halten, diesen Bund mit dir wirklich einzugehen und zu erfüllen und die Punkte zu ändern oder dran zu bleiben oder was auch immer es war, damit unsere geistliche Ausrichtung vor dir einfach stimmt und damit wir auf Kurs bleiben. Möchte ich für diejenigen bitten, die sich jetzt nicht dazu durchringen konnten, dir dieses Ja zu geben. Möchte ich bitten für diejenigen, die schwankend sind, die nicht wissen, ob sie sich das zutrauen können. Möchte ich bitten, Herr, dass du ihnen den Mut schenkst und die Sicherheit, diese Entscheidung zu treffen, Herr, und dir nachzufolgen, ganz und gar. Und ich möchte dich für diejenigen bitten, die dir eigentlich noch gar nicht richtig nachfolgen, die diese Entscheidung, ihr Leben ganz in deine Hand zu legen, noch nie wirklich getroffen haben. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du sie überzeugst durch deine Liebe und dass du sie zu dir ziehst, Herr, und dass sie mit dir gehen. Schenk es uns allen, Herr, jedem Einzelnen, dass wir auf deinen Wegen gehen, dass wir darauf achten, Herr, dass wir nicht links und rechts abweichen, dass wir nicht mit einer Haltung durch das Leben gehen, dass alles nicht so schlimm ist und alles nicht so wirklich zählt, sondern dass wir uns von deinem Heiligen Geist leiten lassen, auch mahnen lassen und dass wir einfach auf Kurs bleiben. Und schenke uns, Herr, dass wir eine Gemeinde sind und mehr werden, die dafür bekannt ist, Herr, dass wir dein Wort ernst nehmen, dass wir dich ernst nehmen, dass du in unserer Mitte wohnst, Herr, und dass du hier erlebbar bist, Herr. Und ich bitte dich immer wieder darum, dass jeder von uns dich mitbringt, Herr, damit deine Gegenwart hier einfach spürbar ist und dicht ist, Herr, und damit jeder, der kommt, in Kontakt mit dir kommt und dass wir alle miteinander verändert hier rausgehen, dass wir dir begegnen und deine Begegnung uns verändert. Dank dir, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du dich zu deinem Bund stellst mit uns und dass du mit uns diese Wege gehst und dass du deinen Heiligen Geist in unsere Herzen gegeben hast, der uns hilft. Dir sei alle Ehre, Herr.